Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Unsere Themen. Heute wird die Corona-Meldepflicht für Haustiere beschlossen. Wann getestet werden soll, erklärt gleich Lennart Püritz aus der Forschungsredaktion. Mit kleinen Stichen die Artenvielfalt retten. Was ist urbane Umweltakupunktur? Abstimmung über das Kohlegesetz. Die Klimabewegung protestiert. Das Verbot für Tabakwerbung wird verschärft. Und der Verbrauchertipp widmet sich der Frage, ob man auch im Sommer Muscheln essen kann. Hunde wohl nicht, Katzen schon eher. Mehr als 30 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland und sie reagieren unterschiedlich auf das neue Coronavirus. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat eine Meldepflicht für Corona-Infektionen bei Haustieren auf den Weg gebracht. Das Ziel? Mehr Informationen über SARS-CoV-2 und seine Ausbreitung gewinnen. Zur Stunde berät der Bundesrat über die geplante Meldepflicht und spätestens ab am frühen Nachmittag soll das Ergebnis vorliegen. Mein Kollege Lennart Püritz hat sich genauer mit dem Thema beschäftigt und ist uns jetzt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Welche Tiere können sich mit dem neuen Coronavirus denn infizieren und wie oft kam das schon vor?
Ja, Sie haben es ja eben schon angedeutet, es gibt im Tierreich ganz unterschiedliche Reaktionen auf das Virus. Das Friedrich-Löffler-Institut, das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, abgekürzt FLI, hat da einige Tests durchgeführt. Demnach sind Schweine und Hühner nicht empfänglich für SARS-CoV-2. Frettchen können sich dagegen infizieren. Es gibt auch Berichte über Infektionen bei Nerzen, also Mardertiere, Hamster, Hauskatzen und auch deren großen Verwandten. In einem New Yorker Zoo in der Bronx haben sich Tiger und Löwen angesteckt. Hunde sind auch empfänglich, aber wohl in geringerem Maß und sie zeigen auch meist keine Symptome. Insgesamt sind allerdings bislang sehr wenige Fälle von infizierten Haustieren bei der Weltorganisation für Tiergesundheit gemeldet worden. Das bewegt sich so bei etwas mehr als 20.
Wie hoch ist das Risiko für den Menschen, sich bei Tieren anzustecken?
Also es gibt da bislang eher Hinweise auf den umgekehrten Weg, zum Beispiel Meldungen über Katzen, die sich in Haushalten bei Covid-19-Patienten, menschlichen Covid-19-Patienten angesteckt haben. Die eben erwähnten Tiger und Löwen haben sich vermutlich auch bei ihren Pflegern infiziert und auch bei Nerzen auf Pelztierfarmen in den Niederlanden. Da vermutet man eine Infektion über die Betreuer. Ausschließen lässt es sich allerdings nicht, dass Haustiere auch Menschen infizieren könnten. Bei den Nerzfarmen gibt es zumindest Indizien, Hinweise, dass zwei Beschäftigte sich eben bei den Mardertieren mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Auf diesen Farmen ist allerdings der Infektionsdruck laut FLI auch durch das enge Zusammenleben sehr vieler Tiere auf engem Raum ein anderer als bei einem einzeln gehaltenen Tier zu Hause. Und ja, generell sind bisher Katzen und andere Haustiere in der Corona-Pandemie eben auch noch nicht als Risikofaktoren für Infektionen bei Menschen aufgefallen. Nichtsdestotrotz sollen jetzt eben künftig alle Infektionsfälle gemeldet werden, um da ein klareres Bild zu bekommen.
Gerade jetzt berät der Bundesrat ja über die geplante Corona-Meldepflicht für Haustiere. Wie genau soll die ablaufen?
Ja, da erstmal vorangestellt, es geht nicht um eine Untersuchungspflicht für Haustiere. Es muss also niemand sofort mit Hund, Katze oder Hamster zum Tierarzt laufen, sondern es geht um eine Informationspflicht. Tierärzte oder Labore, die ein vom Menschen gehaltenes Tier, und das schließt auch Zootiere mit ein, positiv auf SARS-CoV-2 testen, müssen den Befund an das Veterinäramt melden und das meldet dann weiter an das Tierseuchen-Nachrichtensystem am FLI. Ein Tier testen zu lassen, das ist laut FLI dann zu empfehlen, wenn es engen Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hatte und zwar auch dann, wenn es selbst keine Symptome zeigt, wie zum Beispiel Schnupfen, Fieber oder Appetitlosigkeit. Das zuständige Gesundheitsamt und das Veterinäramt, die sollen sich dann eben abstimmen. Von Tests auf Verdacht, ohne dass es einen engen Kontakt zu positiv getesteten Menschen gab, da wird dagegen abgeraten und zwar auch dann, wenn das Tier Krankheitssymptome zeigt. Kurz zu den Kosten für so einen Test, die muss normalerweise die Halterin oder der Halter übernehmen. Der eigentliche Test, das Testkit, das kostet weniger als 50 Euro, da kommen dann aber noch Bearbeitungskosten für die Probenanalyse und Probennahme dazu. Wenn ein besonderes wissenschaftliches Interesse am Testergebnis besteht und auch ein Verdacht auf eine Infektion begründet ist, dann kann auch das Veterinäramt die Kosten übernehmen.
Noch kurz zum Schluss, wie soll ich mich verhalten, wenn meine Katze positiv getestet wird?
Ja, dann gelten ähnliche Gebote wie bei Menschen. Abstand halten, keinen intensiven Kontakt, zum Beispiel von Gesicht zu Gesicht. Und positiv getestete Tiere sollen wie im Fall getesteter Menschen auch in Quarantäne gehen. Das klingt erstmal umständlich, aber das FLI geht eben davon aus, dass infizierte Haustiere in Haushalten mit ebenfalls infizierten Menschen zu erwarten sind. Und da wäre dann eine gemeinsame zweiwöchige Quarantäne möglich. dann könnte es zum Beispiel für die Dauer der Quarantäne in einem separaten Zimmer untergebracht werden.
Dankeschön, Lennart Pyritz, über die geplante Corona-Meldepflicht für Haustiere. Insektenschwund, absterbende Korallenriffe, Pflanzen, die für immer verschwinden. Der Weltbiodiversitätsrat befürchtet, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 1 Million Tier- und Pflanzenarten aussterben könnten. Städte eignen sich aber womöglich als Refugium, denn mit Parks, Gärten, Balkonen und Straßengrün existieren im Prinzip viele grüne Nischen. Wie die sich effektiv für gefährdete Tier- und Pflanzenarten nutzen ließen, ist Gegenstand eines Forschungsprojekts. Es hat die Methoden der traditionellen chinesischen Medizin zum Vorbild. Und wie das aussieht, schildert Max Heke.
Feine Nadeln punktuell in die Haut einer Patientin stechen und so Krämpfe und Verspannungen im ganzen Körper lösen. Akupunktur ist eine präzise und weitestgehend schmerzfreie Heiltherapie. Das Konzept könnte auch der Pflanzen- und Tierwelt in unseren Städten helfen, erklärt die Biologin Juliane Mattei. Sie forscht am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden am Projekt Urbane Umweltakupunktur.
Wir wollen mit kleinen Maßnahmen eine große Wirkung erzielen im städtischen Bereich. Also im Projekt gibt es den Ansatz, dass man für verschiedene Problemlösungen mit Grünflächen agiert. Das bringt natürlich wiederum für Tiere Nahrungs- und Brutplätze und damit können natürlich die biologische Vielfalt gefördert werden.
Im Forschungsprojekt wurden insgesamt 16 Flächen in 4 europäischen Städten ausgesucht. Hinterhöfe, Vorgärten oder auch Hauswände. Die Flächen sind kleiner als 2000 Quadratmeter, also deutlich kleiner als ein halbes Fußballfeld. Gemeinsam mit den Anwohnerinnen vor Ort sollen sie mit Blumen, Bäumen oder Kletterpflanzen aufgewertet werden. Kleine Flächen zu begrünen sei für Städte attraktiver als große Gebiete auszuweisen, betont Juliane Mattei.
Wir haben eben in Städten das Problem, dass wir relativ wenig freie Flächen zur Verfügung haben, wo überhaupt noch Maßnahmen umgesetzt werden können. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wenn Städte große Flächen planen und mit großem Aufwand umgestalten, wird das natürlich relativ teuer. Das ist natürlich bei kleinen Flächen ganz anders. Da kann man viel leichter agieren.
Die punktuellen kleinen Grünflächen entsprechen den Nadelstichen der Akupunktur und können Lebensräume für Insekten und Vögel in der ganzen Stadt schaffen. Wie das Konzept urbane Umweltakupunktur in der Praxis aussehen kann, zeigt der Leipziger Verein Ökolöwe. Christiane Heinichen koordiniert die Aktionen des Vereins, um auf kleinsten Flächen für mehr Flora und Fauna zu sorgen.
Wir als Ökolöwe setzen zum einen ein Fassadenbegrünungsprojekt um. Das beinhaltet ein Beratungsangebot für alle Leipzigerinnen und Leipziger, die eine Begrünung mit Kletterpflanzen umsetzen wollen. Ein weiteres Projekt nennt sich Leipzig soll blühen. Die Leipzigerinnen und Leipziger können bei uns eine ökologisch wertvolle Blühmischung bestellen, mit der sie einen Quadratmeter mit Wildblumen begrünen können.
Allein die Samenmischung haben in den vergangenen Wochen mehr als 4000 Leipzigerinnen bestellt. Der Verein fordert außerdem von der Stadt, bei Neubauten auf Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu achten, etwa durch grüne Innenhöfe oder bepflanzte Dächer. Auch das Forschungsprojekt Urbane Umweltakupunktur richtet sich an Privatpersonen und an die Planerinnen in den Kommunen. Am Ende des Projekts soll ein Handbuch mit Empfehlungen entstehen. Die kleinen Grünflächen seien im Übrigen nicht nur für die Artenvielfalt wichtig, erklärt die Biologin Aletta Bonn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Hier ist ein ganz großes Potenzial vorhanden, vor allen Dingen natürlich jetzt, wo wir eingeschränkter sind in unserem Bewegungsraum, sind diese Grünflächen und wenn es auch nur die Pflanze auf dem Balkon ist, wichtig auch für unsere seelische Gesundheit und für unser Wohlergehen. Und hier gibt es Forschung, die eben zeigen, dass vor allen Dingen gerade in Krisenzeiten Natur auf vielerlei Weise therapeutisch wirken kann.
Darüber hinaus könnten kleine wie große Grüngebiete Städte herunterkühlen und so als Schutz vor den Folgen des Klimawandels dienen, so Aletta Bonn. Die Rettung der Artenvielfalt sei allerdings schneller von Erfolg gekrönt als der Kampf gegen die Erderwärmung, betont die Umweltjournalistin Tanja Busse. Sie hat im vergangenen Jahr das Sachbuch »Das Sterben der Anderen – Wie wir die biologische Vielfalt noch retten können« geschrieben.
Das ist anders als beim Klima, wo es ja immer um die gesamte globale Menge an Treibhausgasen geht. In der Biodiversität kann man auf einzelnen Flächen richtig viel erreichen und Bestände stabilisieren und sichern.
Ein Gedanke, von dem auch die Forscherinnen hinter dem Projekt Urbane Umweltakupunktur überzeugt sind. Mit vielen kleinen grünen Nadelstichen könne die ganze Stadtgesellschaft der Pflanzen- und Tierwelt auf die Sprünge helfen. Um das weltweite Massenaussterben wirklich einzudämmen, darf der Schutz der Arten aber nicht an den Stadtgrenzen Halt machen.
Viele kleine grüne Inseln für die Artenvielfalt. Städte werden für das Überleben von Tieren und Pflanzen immer wichtiger. Es kommt mit Verspätung. Das Kohleausstiegsgesetz sollte eigentlich schon Ende des vergangenen Jahres beschlossen werden. Verhandelt wurde aber bis Anfang dieser Woche, als sich die Regierungskoalition schließlich über letzte strittige Fragen einigte. Heute nun beschließt der Bundestag sowohl das Gesetz als auch die Hilfen für die betroffenen Regionen. Eine Gruppe von Anti-Kohle-Bewegungen hat deshalb heute Morgen eine Pressekonferenz vor dem Bundestag gegeben. Dieter Nürnberger war dabei.
Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!
Zumindest ein paar Dutzend Demonstranten sind am Vormittag noch einmal vor dem Deutschen Bundestag zusammengekommen, um gegen das Kohleausstiegsgesetz zu protestieren. Mit einem überdimensionalen Plastikballon beispielsweise, der den blauen Planeten zeigt. Ebenso mit Masken von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwei Politiker, die aus Sicht der Klimaaktivisten für das Versagen beim Kohleausstieg stehen. Enttäuscht zeigt sich beispielsweise Christina Schielski von Fridays for Future.
Dieses Gesetz zeigt, dass uns entweder nicht zugehört wurde oder dass alles nur leere Worthülsen waren. Mehrere Studien, etwa vom Fraunhofer Institut, zeigen, dass ein Kohleausstieg bis 2030 möglich ist. Es ist die einfachste Möglichkeit für Deutschland, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Und trotzdem wird sich an einen Kohleausstieg 2038 festgeklammert.
Für die Klimabewegung ist vor allem der Zeitplan für den Ausstieg ein Skandal. Konkret, dass der letzte Kohlemeiler in Deutschland erst 2038 vom Netz gehen könnte. Zwar ist im Kohleausstiegsgesetz eine Überprüfung des Zeitplans verankert und dementsprechend der Ausstieg eventuell auch schon 3 Jahre früher möglich, doch aus Sicht der Demonstranten ist das komplette Gesetz zu wenig ambitioniert, so Lisa Göldner von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.
Dabei ist doch heute schon absehbar, dass die anstehende Verschärfung des europäischen und des deutschen Klimaziels einen schnelleren Kohleausstieg notwendig machen werden.
Dass sie mit ihrem Protest noch einzelne Abgeordnete umstimmen können, erwarten die Demonstranten hier nicht. Es gilt, Flagge zu zeigen. Im Deutschen Bundestag werden derweil die Kompromisse des Kohleausstiegsgesetzes verteidigt. Abgeordnete der Regierungskoalition erwähnen vor allem die Strukturhilfen für die betroffenen Tagebaureviere. Sie bekommen 40 Milliarden Euro gestreckt auf die kommenden 20 Jahre. Das sei sozialverträglich, sagt beispielsweise Bernd Westphal. Der SPD-Politiker ist wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher seiner Fraktion.
Der Ausstieg ist notwendig, aber auch für einige schmerzhaft. Und deshalb überlassen wir es nicht dem Markt, sondern handeln politisch verantwortlich, das auch sozialverträglich zu gestalten.
Der Kohleausstieg als gelungener Kompromiss. Diese Botschaft ist auch Joachim Pfeiffer, dem wirtschafts- und energiepolitischen Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, wichtig. Ein Dreiklang aus Klimaschutz, Versorgungssicherheit bei der Energieversorgung und eben die soziale Balance in den betroffenen Regionen. Das sei der Maßstab.
Insofern haben wir jetzt was vorliegen, was wirklich eine Zukunftsperspektive ist für den Standort Deutschland, für die Versorgungssicherheit und für den Klimaschutz.
Die Protestierenden draußen können die Debatte auch über einen kleinen Bildschirm vor dem Bundestag verfolgen. Für sie ist das Gesetz kein Ausstiegs-, sondern ein Kohlerettungsgesetz. Wir werden weitermachen, sagt Antje von Brok, Geschäftsführerin beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland.
Wir werden deswegen den Druck aufrechterhalten. Wir werden auch fordern, dass Datteln wieder vom Netz geht. Und wenn wir das auf der Straße nicht erreichen, dann gehen wir davor vor Gericht.
Und natürlich wollen sie auch weiter demonstrieren. Ronja Wall vom Bündnis Ende Gelände kündigt schon heute weitere kreative Protestformen für die nächsten Monate an.
Deswegen werden wir von Ende Gelände Ende September im Rheinischen Revier die Kohlebagger und Kraftwerke lahmlegen. Wenn die Regierung es nicht schafft, die Emissionen zu senken, dann werden wir das mit unseren Blockaden tun.
Aus Sicht der Protestierenden ist mit der Abstimmung über das Kohleausstiegsgesetz im Bundestag die Klimadebatte somit noch lange nicht befriedet.
Protest gegen das Kohleausstiegsgesetz. Soweit der Bericht von Dieter Nürnberger aus Berlin. Beim Thema Kohleausstieg ist Spanien schon weiter. In dieser Woche ist die Hälfte aller Kohlekraftwerke im Land vom Netz gegangen. Oliver Neuroth.
7 der 15 Kohlekraftwerke in Spanien sind am Dienstag heruntergefahren worden. 4 weitere haben die Schließung beantragt. Spätestens 2025 soll komplett Schluss sein mit Kohlestrom in Spanien. Der Grund ist vor allem ein wirtschaftlicher. Der Preis der Verschmutzungszertifikate ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und die meisten spanischen Kohlekraftwerke stammen aus den 70er und 80er Jahren. Die Technik ist alt, sie stoßen vergleichsweise viel CO2 aus. Dass sie überhaupt noch laufen durften, hatten die Betreiber einer Sondergenehmigung der EU zu verdanken. Die Genehmigung ist zum Juli ausgelaufen, eine Nachrüstung der Werke auf neuere Technik wäre so teuer, dass sie sich nicht lohnen würde. Denn andere Energieformen sind schlicht lukrativer. Im vergangenen Jahr kamen 37% des Stroms in Spanien aus erneuerbaren Energien, 22% aus Gas und 21% aus Atomkraftwerken, wovon 7 am Netz sind. Das Land kauft auch günstigen Strom in Marokko, und zwar ausgerechnet Kohlestrom. Er wird via Unterseekabel durchs Mittelmeer nach Spanien geleitet. Umweltschützer beklagen, dass die Werke in Marokko nicht den EU-Umweltauflagen entsprechen. Doch der Strom aus Marokko macht weniger als 1% der spanischen Energieversorgung aus.
In Spanien ist diese Woche die Hälfte aller Kohlekraftwerke abgeschaltet worden. Es wurde eine lange Nacht gestern im Bundestag, aber nach jahrelangen Diskussionen billigten die Abgeordneten ein weitreichendes Verbot für Tabakwerbung. Damit gehören große Reklameplakate im öffentlichen Raum künftig der Vergangenheit an. Panagiotis Gavrilis zu den Beschlüssen und den Reaktionen darauf.
Keine Tabakwerbung mehr an Haltestellen und Litfaßsäulen. Das hat der Bundestag gestern am späten Abend beschlossen. Konkret heißt das, keine Außenwerbung mehr für Tabakerzeugnisse, E-Zigaretten und Nachfüllbehälter.
Wir sind schon der sehr deutlichen Überzeugung, dass wir für Zigaretten keine Außenwerbung mehr brauchen. Und ich finde, sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben das auch sehr sachlich angesprochen. Werbung wirkt vor allem bei jungen Menschen, denen die Festigung fehlt, in ihrem Alltag zu unterscheiden, was soll mich verführen und was ist eigentlich in Wahrheit schlecht für mich.
So Daniela Ludwig, CSU-Abgeordnete und Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Es soll zukünftig zudem nicht mehr erlaubt sein, am Rande von Musikfestivals oder Diskotheken einzelne Zigaretten als Gratisproben zu verteilen. Nur im Fachhandel darf künftig weiterhin plakatiert werden. Und Sponsoring von Konzerten, Kulturveranstaltungen oder von Parteitagen soll weiterhin möglich sein. Nima Movasat von der Linksfraktion sieht das kritisch.
Von einem umfassenden Werbeverbot kann leider nicht die Rede sein. Über 60% der Werbeausgaben der Tabakindustrie fließen in Sponsoring und Promotion, nämlich fast jedes Jahr 150 Millionen Euro. Diese Werbeformen sprechen vor allem Jugendliche an und sollen nach dem Willen der Koalition weiterhin erlaubt sein.
Tabakwerbung ist bereits an vielen Stellen verboten, zum Beispiel im Radio, Fernsehen oder in Zeitungen. Auf Plakaten und im Kino gibt es sie aber noch, allerdings darf sie aktuell im Kino erst nach 18 Uhr ausgestrahlt werden. Ab Januar 2021 darf dann Zigarettenwerbung im Kino nur noch vor Filmen laufen, die ab 18 sind. Insgesamt sieht das Gesetz weitreichende Übergangsfristen vor. Die Außenwerbung soll stufenweise verboten werden, für Tabakwaren ab 2022, für Tabakerhitzer ab 2023 und für E-Zigaretten ab 2024. Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen freut sich zwar, dass das Tabakwerbeverbot nun kommt, kritisiert aber zugleich die Übergangsfristen als zu lang.
Wir Bündnis 90 Die Grünen hätten uns deutlich schnellere und umfassendere Regelungen gewünscht, denn was man für richtig hält, kann man doch auch gleich tun.
Laut Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung wird geschätzt, dass jährlich über 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben. Gesundheitsexpertinnen und Experten fordern seit langem, Reklame deutlich stärker zu unterbinden als bisher. Denn Deutschland ist das einzige Land der EU, in dem Tabakaußenwerbung noch nicht vollständig verboten ist. Gero Hocker von der FDP sieht im nun beschlossenen Tabakwerbeverbot eine Einschränkung der Selbstbestimmung und der Lebensqualität und ergänzt:
Wenn Sie tatsächlich den Schutz der Menschen im Blick hätten, dann müssten Sie zur Kenntnis nehmen, dass 98% derjenigen, die zur E-Zigarette greifen, früher Raucher gewesen sind und die E-Zigarette ganz bewusst als Instrument zur Rauchentwöhnung verwenden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie erschweren Menschen den Schritt zu weniger gesundheitsschädlichen Alternativen.
Bereits 2016 hatte das Bundeskabinett ein entsprechendes Verbot beschlossen, das im Bundestag aber von der Unionsfraktion jahrelang blockiert wurde. Ende vergangenen Jahres einigte man sich, knapp über ein halbes Jahr später ist das Tabakwerbeverbot nun beschlossene Sache. Fraktionsübergreifend stimmten fast alle dafür, nur die FDP war dagegen, die AfD enthielt sich. Weitere mögliche Werbeverbote, wie zum Beispiel für zuckerhaltige Produkte oder für Alkohol, schloss die stellvertretende Unionsfraktionschefin Gitta Connemann allerdings aus.
Das Tabakwerbeverbot wird verschärft in den kommenden Jahren.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Moules marinières oder Spaghetti à la Vongole im Süden Europas stehen Muscheln das ganze Jahr über auf der Speisekarte. Bei uns ist der Sommer muschelfreie Zeit. Ob das noch zeitgemäß ist, erklärt Stefan Michel im Verbrauchertipp.
Noch Knoblauch, Provence-Kräuter und einen kräftigen Schluck Weißwein in den Topf geben. Und in ein paar Minuten ist das köstliche Muschelgericht fertig. Aber halt, darf man die jetzt noch essen? Es gibt doch diese Faustregel, Muscheln nur in den Monaten mit R, also von September bis April, aber nicht zwischen Mai und August. Fischhändler Thomas Hemsch in Köln hat jedenfalls derzeit keine Muscheln im Angebot.
Weil die Zeit momentan vorbei ist. Man sagt ja von Oktober bis Ostern, man kann zwar das ganze Jahr über Muscheln kaufen, aber die Kunden wissen das teilweise nicht, beziehungsweise ein typisches kaltes Winteressen, sag ich mal, ne? Und nicht bei 30 Grad.
Die Kunden haben die R-Regel also offenbar verinnerlicht, obwohl die längst ihren Sinn verloren hat. Sie stammt aus einer Zeit, als die Schalentiere auf dem Weg von der Küste zum Fischhändler in den warmen Sommermonaten oft verdorben sind.
Die Muschel selber ist ein lebendiges Tier, genau wie die Auster auch. Und der sollte wirklich relativ zügig verzehrt werden, weil ansonsten kann die sehr schnell umschwenken und dann hat man Probleme im Magen.
Das heißt, die Muscheln sollten zwischen Küste und Küche nicht länger als 48 Stunden unterwegs sein, sonst überleben viele den Transport nicht. Normalerweise klappt das heutzutage auch im Sommer, sagt Verena Buffi von der Verbraucherzentrale Bremen.
Weil mittlerweile die Hygienevorschriften sehr gut eingehalten werden und wichtig ist einfach, dass man die Kühlkette einhält, sodass auch in den warmen Monaten die Miesmuscheln verzehrt werden können.
Eine andere Faustregel besagt, die Muscheln, die beim Sieden im Topf geschlossen bleiben, die soll man wegwerfen. Richtig, sagt Fischhändler Hemsch, denn diese Muscheln seien bereits tot, wenn sie in der Küche ankommen.
Wenn man so ziemlich viele dann so zu hat, dann ist die Ware schon sehr lange unterwegs. Das ist dann nicht so vorteilhaft. Vorteilhaft ist dann, möglichst wenig Tote drin zu haben, dann weiß man, dass die Ware wirklich topfrisch ist.
Und woran kann man verdorbene Muscheln erkennen, bevor sie im Topf landen? Verbraucherschützerin Buffy.
Wenn das sehr fischig riecht oder leicht nach Ammoniak, dann sollte man die Muscheln auf jeden Fall nicht kaufen.
Und dann gibt es noch den Klopftest. Lebende Muscheln haben ihre Schalen normalerweise einen Spalt breit geöffnet.
Sie müssten die Schale einmal antippen und wenn die Miesmuschel noch lebt, dann schließt sie sich. Und dann kann man davon ausgehen, dass die Muschel frisch ist und auch noch lebendig.
Ein bisschen etwas Wahres ist an der R-Regel aber dann doch dran. In heißen Sommern kann es in den Muschelgewässern zur Algenblüte kommen und einige Algenarten sind giftig. Das wird zwar laufend kontrolliert, aber völlig ausschließen lässt sich nicht, dass die Muscheln Algengift aufnehmen.
Es gibt immer wieder, dass sie so anfallsweise sich vermehren und dann die Miesmuscheln ja eben auch das gesamte Wasser immer filtrieren und diese Toxine auch durchaus aufnehmen können. Deswegen sollte man Miesmuscheln eben auch nicht häufig verzehren, sondern eben nur gelegentlich.
Also, wir dürfen Muscheln auch zwischen Mai und August genießen, aber sie sind kein Grundnahrungsmittel, sondern eine Nascherei für besondere Tage.
Mit dem Beitrag von Stefan Michel geht Umwelt und Verbraucher für heute zu Ende. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Susanne Kuhlmann.